Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Willkommen, wieder eine neue Folge von Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Ich begrüße heute ganz herzlich Maria Mann von Financery. Herzlich willkommen, Maria.
Hallo Annette, vielen, vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Genau. Wir sind ja quasi auch schon im zweiten Durchlauf. Ich erzähle so die kleinen technischen Pannen auch immer gerne mal zwischendurch. Das macht vielleicht auch anderen Mut, einfach immer dran zu bleiben. Maria und ich haben das Interview schon mal geführt, war auch super gut. Und dann gab es keine zweite Tonspur bei der Aufnahme, beziehungsweise nur eine mit viel Rauschen und Knacksen. Und genau, jetzt sind wir aber wieder zusammen. Ich bin total froh, dass du dir die Zeit also nochmal nimmst. Und ich stell dich gerne unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor. Ich habe es eben schon gesagt, du stehst für Financery. Maria, das ist ein Finanzservice speziell für Frauen.
Ganz genau. Wir haben einen Finanzservice für Frauen entwickelt, weil wir damit Frauen finanziell stärken möchten und einfach auch mehr Frauen für das Thema Geldanlage und Investment begeistern möchten.
Und du sprichst von wir, das heißt, du bist nicht alleine da.
Zum Glück nicht. Mit mir zusammen habe ich ein ganz wunderbares, großartiges Team. Ich glaube, ohne mein Team würde ich es auch jetzt nach 2-3 Jahren, ich habe tatsächlich das Unternehmen alleine gegründet, vor ungefähr 3 Jahren, das Geschäftsmodell entwickelt, die ganzen Zulassungen beantragt etc. Und im April 2019 sind wir dann sogar schon an den Start gegangen, ungefähr 4 Monate nach Erhalt der Zulassung als Finanzanlagenvermittler. Wir waren also schon sehr, sehr schnell unterwegs und jetzt mittlerweile haben wir schon ein recht großes Team aufgebaut und ich bin echt sehr, sehr dankbar für mein Team, weil ohne mein Team würde ich, glaube ich, teilweise nicht wissen, wo oben und unten ist. Also der Support.
Hör mal, Maria, in Nordrhein-Westfalen starten bald die Abiturprüfungen.
Oh ja.
Da geht es bald los und ich habe das mal so als Anlass genommen, dich zu fragen, du wolltest ja nach dem Abi was ganz anderes machen.
Ja, das stimmt.
Was war das? Was war dein Traum nach dem Abitur?
Ich wollte, wie wahrscheinlich viele junge Mädchen, Modedesign studieren. Ich wollte vor allen Dingen einfach kreativ arbeiten, mit schönen Dingen zu tun haben, die Welt sehen, die Welt bereisen. Genau, und ich wollte erstmal eigentlich nach dem Abi, deswegen war mir mein Abitur auch relativ egal, muss ich zugeben, als Abiturientin. Ich wollte Modedesign studieren und da ist ja die Abiturnote nicht so relevant. Von daher habe ich da nicht so viel Wichtigkeit drauf gelegt, sondern mich mehr um meine Mappe gekümmert für die Bewerbung an den Modehochschulen und nicht mehr so den kreativen Aufgaben gewidmet. Hatte ich sehr viel Spaß dran, ja.
Das glaube ich dir gerne, aber es hat dich ja dann doch in eine ganz andere Richtung verschlagen. Also du bist gar nicht unbedingt im Modedesign gelandet, sondern es gab da wirklich nochmal sehr spannende andere Stationen bis hin zu nochmal einem grundlegenden Wechsel mit der Gründung von Financery als Frauenfinanzservice. Erzähl doch mal ein bisschen, was waren so deine Stationen und was hat die auch so geprägt?
Das stimmt. Also ich habe mich dann tatsächlich auch für die Modeschulen interessiert und dort aktiv beworben und hatte auch Glück, Zusagen zu erhalten. Das ist ja auch nicht ganz so einfach und habe dann dort einfach auch gemerkt, das wird nicht mein Studiengang. Das wird nicht, es ist schon sehr kreativ, aber es ist eben auch viel Aktzeichen dabei, das, was jetzt für mich nicht unbedingt für das Entwerfen von Kleidung steht. Und es war mir dann auch, wahrscheinlich habe ich das dann schon, ich konnte es vielleicht damals noch nicht so formulieren, aber es war mir nicht wirtschaftlich genug. Es war mir nicht umsetzungsstark genug, obwohl ich das mit 19, 20 so nie formuliert hätte. Und so habe ich dann tatsächlich angefangen, Italienisch und Wirtschaft zu studieren, nämlich Italienstudien mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Wirtschaftsrecht. Und bin dafür dann auch nach Italien gegangen, eine ganz wunderbare Zeit. Einen Teil meines Studiums habe ich in Rom absolvieren dürfen.
Und, ja,
traumhaft. Ich würde sagen, mit eins meiner schönsten Jahre. Und habe einfach dann auch wirklich während des Studiums bin ich viel, viel gereist, habe viel Zeit im Ausland gebracht und hätte auch da wahrscheinlich noch nicht so konkret formulieren können, was ich gerne machen möchte, aber hatte mehr so ein Interesse an anderen Kulturen. Und um andere Kulturen kennenzulernen, muss man mit den Menschen reden. Und deswegen habe ich auch ein starkes Interesse an anderen Sprachen. Und ich freue mich auch immer, wir bieten ja eine persönliche Beratung an. Und tatsächlich hatte ich neulich eine persönliche Beratung auf Italienisch. Mich sehr, sehr. Also die Sprachen begeistern mich auch heute noch. Und natürlich reise ich auch heute noch super gern, wenn man denn dann wieder reisen darf. Und habe aber dann auch während des Studiums gemerkt, dass ich gerne diese Kenntnisse wirklich aktiv anwenden möchte. Also jetzt mit den Sprachen liegt es immer schneller auf der Hand, dann zu sagen, ach, werd doch Lehrerin oder werd doch Dolmetscherin. Aber gerade Dolmetscherin, also ich habe auf Messen viel dann gedolmetscht und für italienische Firmen in Deutschland viel gedolmetscht oder auch für deutsche Firmen in Italien. So habe ich auch durchaus das Studium finanziert. Aber da habe ich dann auch immer schnell gemerkt, man ist eben nur Beiwerk. Man ist einfach nur, man unterstützt, aber man trifft nicht selbst Entscheidungen und man kann nicht aktiv Einfluss nehmen auf wirtschaftliche Entscheidungen. Und das wiederum war mir dann schnell zu wenig. Und so bin ich dann nach dem Studium tatsächlich direkt in die Wirtschaft eingestiegen als Projektleiterin auf internationaler Ebene und konnte dann eben, das hat mega viel Spaß gemacht, ich hatte auch einen ganz tollen Berufsstand, muss ich sagen, mit einem auch ganz großartigen Chef und durfte dann eben europaweit mit sehr großen Kunden in der Telekommunikation in ihrer Sprache dann Verhandlungen führen und Projekte organisieren und hatte eben hier dann auch Meetings auf Englisch in viel auf Englisch, muss man sagen, aber eben auch auf Italienisch oder Französisch. Und das hat natürlich mega viel Spaß gemacht, abgesehen vom Jet-Set-Leben-Meeting in Kopenhagen, in Budapest, wieder zurück nach Paris. 3 Monate lang habe ich zum Beispiel in Paris ein Joint Venture begleiten dürfen. Also das war eine spannende Zeit und die habe ich auch sehr genossen.
Bist du froh, dass ja heute vorbei ist? Dass du so ein bisschen sesshaft bist?
Ich glaube, das ist einfach immer so eine Lebensphase. Ich glaube, für die damalige Zeit, was heißt die damalige Zeit? Aber ich glaube, wenn man Mitte 20 ist und du kommst so frisch von der Uni und du willst die Welt erobern und du willst so viel bewegen und hast so viel Energie, es ist genau richtig, denke ich. Also es ist vielleicht auch eine Typsache. Bei mir hat es super viel Spaß gemacht, so viel zu reisen und dieses Joint Venture in Paris zu begleiten und am nächsten Morgen dann vielleicht nach Mailand zu fliegen für ein Meeting und dort dann wieder Italienisch sprechen zu können mit den Kollegen dort vor Ort und dann abends zurück weiter Jetsetten nach Budapest. Also ich fand es großartig, weil man einfach auch sehr viel sieht und sehr viel kennenlernt. Aber mit Mitte 30 bist du einfach auch in einer anderen Lebensphase, wo man das vielleicht dann auch, also ich bin sehr dankbar, dass ich das genießen durfte, dass ich das leben durfte. Aber ich würde es jetzt zum Beispiel auch nicht mehr brauchen. Also mir fehlt es jetzt nicht mehr. Sicherlich einmal, weil sich natürlich die Lebensphase so ein bisschen geändert hat. Und zum anderen, ich hatte es ja auch. Ich habe das gelebt und ich habe das gesehen. Und ich glaube, dann ist es halt, ich glaube, man bereut nur die Dinge, die man nicht getan hat. Und wenn man das aber eine Zeit lang so für sich mitnehmen durfte und erleben durfte und so sehr viele interessante Menschen kennenlernen durfte, finde ich das sehr bereichernd. Und ich glaube, man muss dann auch wieder gucken, irgendwann ist dann auch, hat man vielleicht auch eine andere Lebensphase, wo man dann auch gerne einfach mal abends bei einem schönen Glas Rotwein auf der Couch liegt.
Ja, das stimmt. Gut. Nach einem erfüllten langen Arbeitstag.
Genau.
Man hat auch so ein Stück weit ja dann erntet, ne? Also irgendwann kommt ja der Punkt, wo man in dem eigenen Arbeiten an so einen Punkt kommt, wo man in so eine Erntephase kommt, ne?
Ja, genau. Und wo man, glaube ich, auch, ich glaube, das gehört dann auch wieder zu der Lebensphase, während man vielleicht mit Mitte 20 vielleicht noch auch so ein bisschen unsicherer ist und ziemlich schnell machen möchte und noch viel in Bewegung ist, ist man, glaube ich, auch mit Anfang, Mitte 30, glaube ich, muss man sich nicht mehr so viel selbst beweisen. Ich glaube, dann hat man sich schon auch gefunden und dann weiß man auch, wofür man steht und was man kann und ist dann einfach auch viel ruhiger und gelassener. Und ich glaube, so hat einfach jede Zeit so ihr Gutes und auch ihre eigene Dynamik. Ich glaube, das passt total.
Ja, das stimmt. Maria, es gibt ja auch eine spannende Geschichte, wie du dann endgültig auf die Idee gekommen bist, sag mal, dieses Geldding zu machen. Geht doch bei euch auf der Website. Also, na, wer beim Coachcamp war, kennt die Geschichte auch schon. Ich würde dich trotzdem bitten, erzähl sie nochmal. Es ist einfach, das ist wie so eine Filmszene, ne? Wie so ein Klassiker, wie ausgedacht. Aber du hast es halt wirklich erlebt und es hat in dir was bewegt.
Genau, und es war auch für mich wie eine Filmszene, muss ich sagen. Und weil man kennt ja die Zahlen, also Altersarmut, das ist ja auch so ein Schlagwort, das kann man ja kaum noch hören, ne? Mhm. Genauso wie Gender Pay Gap oder so. Ich glaube, wir klappen eigentlich gefühlt schon alle unsere Ohren zu, wenn wir noch was von Gender Pay Gap hören. Dabei ist es einfach so real. Und genau, ich stand einfach als Unternehmensberaterin, war ich eben auch viel unterwegs, darüber hatten wir ja gerade gesprochen und ich stand so ganz typisch einfach morgens 6:30 oder halt, es ist immer recht früh, eben am Düsseldorfer Hauptbahnhof, habe auf meinen ICE gewartet für den nächsten Termin nach Frankfurt, klassischer Kundenworkshop, also gar nichts Aufregendes, ein ganz normaler Arbeitstag für mich eigentlich und habe eine ältere Dame beobachtet, sehr gepflegt, aber einfach gekleidet, die Mülltonnen nach Pfandflaschen durchsucht hat. Und jetzt bin ich gebürtige Berlinerin und da kennt man das so noch aus den 90er Jahren mit den Punks vor den U-Bahn-Eingängen, hast du mal eine Mark? Das habe ich damals nicht so wahrgenommen, weil die Punks waren immer sehr jung und haben sich dafür bewusst entschieden, aber und können sich auch noch für einen anderen Weg entscheiden. Aber diese ältere Dame, das hätte meine Großtante sein können. Und sie hat niemanden nach Geld gefragt, sie hat nicht gebettet, aber es tat mir irgendwie so weh, weil ich hatte so automatisch so das Gefühl, sie hat bestimmt ihr Leben lang gearbeitet. Sie hat vielleicht Kinder großgezogen. Und jetzt mit bestimmt Mitte, Ende 60, vielleicht war sie auch schon Anfang 70, ich kann es nicht genau sagen, hat sie so wenig Rente zur Verfügung, dass sie Pfandflaschen sammelt. Und das fand ich wirklich sehr erschreckend. Und wie gesagt, die Zahlen dazu, wir hören sie ständig, aber Zahlen sind eben doch auch kein Gefühl und kein Bild. Und dieser Moment hat tatsächlich sehr viel in mir ausgelöst. Und dann habe ich einfach gedacht, wie können wir denn eigentlich, also es gibt ja gerade auch, ich habe damals Projekte geleitet, IT-Projekte für Banken und Finanzdienstleister. Das heißt, mir war ja sehr bewusst, es gibt diese Lösungen, es gibt Möglichkeiten, die ja auch schon existieren. Aber wie können wir eben aus diesen bereits existierenden Lösungen, wie können wir da ganz pragmatische Produkte und Services entwickeln, damit eben Frauen mehr investieren, mehr Rücklagen für sich schaffen können und wie können wir damit Frauen finanziell stärken und viel besser, also um ihnen Möglichkeiten auch zu zeigen, für sich selbst vorzusorgen und eben nicht in eine solche Situation zu kommen, dann machen wir uns nichts vor. Diese Situation wird sich gerade auch für meine Generation oder auch für die noch kommenden Generationen, sie wird ja eher immer schlechter.
Ja, stimmt. Also meine Generation ist ja schon massivst betroffen.
Ja.
Und wir beide sind nicht die gleiche Generation. Ja, du sprichst von Mitte 30, ich bin Anfang 50. Das macht einfach, ich glaube, das geht in Fünfer-Schritten von den Jahren her, wo es wirklich immer massiver als Problematik wird. Also ich würde gerne unseren Hörerinnen und Hörern einen Eindruck mal mitgeben, weil die haben ja nur den Ton und ich sehe dich gerade und ihr Lieben da draußen, die Maria hatte gerade beim Erzählen dieser Begebenheit am Düsseldorfer Hauptbahnhof ihre Hand am Herzen liegen, also so auf dem oberhalb vom Herzen. Das ist ja so eine Gestik, die zeigt, sie ist immer noch ergriffen davon. Also das hatte ich, glaube ich, wirklich in dem Moment echt durchgeschüttelt.
Ja, total. Also ich werde auch dieses Bild nicht mehr los. Ich kann ja auch heute noch sagen, wie sie gekleidet war, welche Farben das waren. Und das wirklich, das hätte meine Großtante sein können oder auch meine Oma. Und die Haare ganz adrett zu einem Dutt zusammengebunden. Und ja, diese schüchterne Zurückhaltung und auch dieses Nicht-Auffallen und in dieser Menge der Berufstätigen. Also ich meine, wer ist denn 6:30 morgens an einem Hauptbahnhof? Das sind Pendler, das sind Berufstätige, die einfach schnell unterwegs sind. Also ich ja auch nicht anders. Ich nehme mich da ja auch nicht raus. Und Ja, auch die Art des sich Zurücknehmens und möglichst nicht auffallen. Das war ja jetzt auch niemanden, ja, neulich hatte eine Zeitung getitelt Flaschensammlerin. Das klingt so, als wäre sie Alkoholikerin und wäre sie da abends um 22 Uhr. Nee, eben nicht, ja. Sondern eben sehr, sehr früh morgens und in aller Bescheidenheit und sehr, sehr gepflegt, aber eben doch, man hat ihr angesehen, dass sie da sehr bescheiden lebt und ja, also dieses,
ja. Noch da, es ist noch da, ja. Man sieht es. Und dann ist Financially entstanden und ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein ziemlich cooles Unternehmensmodell und auch den Service, den ihr anbietet, sich halt wirklich auch auf Frauen zu fokussieren, um zu sagen, so Mädels, stellt euch mit euren Finanzen gut auf. Das führt mich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Maria, gehen Frauen anders mit Geld um als Männer?
Ich glaube schon, aber nicht unbedingt, weil sie... Die nächste Frage ist dann immer oft, haben sie eine andere Finanzbildung? Glaube ich nicht, weil Männer und Frauen genießen die gleiche Bildung, Schulbildung, Ausbildung in Deutschland. Von daher sehe ich da eher keinen Unterschied. Also man müsste in der Schule schon anfangen mit Finanz- und Wirtschaftswissen. Ja. Unbedingt.
Für alle. Also ja. Das sehe ich. Ich habe ja gerade Kinder, die in der 10 und in der 12 sind. Und das ist schon erschreckend. Es ist wirklich nichts. Aber 50 Bewerbungstrainings.
Ja, aber sie können dann keinen Mietvertrag unterschreiben oder keinen Arbeitsvertrag unterschreiben und sie wissen nicht, worauf sie achten müssen. Geschweige denn, dass sie mal den Zinseszinseffekt verstehen. Den hatten wir im Matheunterricht. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Aber für mich war das damals mit 16, 17 zugegebenermaßen. Mit 16, 17 interessiert man sich vielleicht auch noch für andere Themen. Ich habe mich sehr für Mode interessiert. Nicht unbedingt für den Zinseszinseffekt. Ich gebe es offen zu. Aber der Zinseszinseffekt war irgend so eine langweilige Formel. Ja, das hat man dann für die Klausur auswendig gelernt und in der Klausur dann eben berechnet und dann war abgehakt. Man hat einfach irgendwie nicht so, finde ich, in der Schule so den lebensnahen Bezug. Und wenn dann nach der Schule und nach der Ausbildung so das Leben greift, glaube ich, haben Frauen schon einen anderen Umgang mit Geld, weil ihnen das die Gesellschaft so vermittelt. Also zum einen eine beruflich erfolgreiche Frau gilt eher als unsympathisch. Also versucht man ja auch eher, wenn man als Frau beruflich erfolgreich ist oder vorankommen möchte oder auch alleine der Begriff Karriere, man versucht es ja so ein bisschen abzumildern, indem man eben doch noch darauf achtet, dass man eben sehr sympathisch bleibt, dass man da nicht, also wie oft habe ich den Satz gehört, nimm dich doch ein bisschen zurück.
Ja. Den kenne ich auch, also, Maria. Den kenne ich auch aus meinem alten System.
Ich bin jetzt nur nicht so angepasst. Ne? Ich habe eine Idee, ich möchte ein Problem lösen, ich möchte eine Lösung entwickeln und ich möchte damit vorankommen, ich möchte damit Themen vorantreiben. Das ist einfach nur mal alles andere als sich zurücknehmen.
Da bin ich doch nicht so, mein Gott.
Ja, also in der Corporate-Welt, also in großen Konzernen, kommt das immer nicht ganz so gut an. Aber ich denke, warum Frauen anders mit dem Thema Finanzen umgehen, ist eben bei ihnen, dass das gesellschaftliche Bild auch so vermittelt. Und weil wir ja ehrlicherweise auch schon in unseren Familien so aufwachsen. Also neben der nicht existierenden Schulbildung im Bereich Wirtschaft und Finanz, um wenigstens mal die Grundprinzipien zu verstehen, sprechen wir ja auch seltenst in den Familien über Geld. Also ich glaube, in vielen Familien wird eben nicht über Geld gesprochen. Und damit ist natürlich auch dann wiederum die Hemmschwelle sehr hoch, über so etwas zu sprechen wie Geld. Irgendwann gab es auch mal eine Studie, dass Frauen lieber über mit ihren Freundinnen auch lieber irgendwie über Sex sprechen würden, als eben über Geld. Also auch im Freundinnenkreis oder Freundenkreis geht es ja natürlich weiter. Aber wenn ich nicht weiß, wie viel verdient meine Freundin vielleicht in einer ähnlichen Marketingposition, wie soll ich denn dann mein eigenes Gehalt verhandeln können? Geschweige denn, dass ich meistens nicht weiß, was verdient der männliche Kollege. Und so zieht es sich ja durch, ne? Und dann auch wiederum, wenn ich versuche, mein Gehalt zu verhandeln, als Frau ist man dann gleich, also er ist total durchsetzungsstark und überzeugend und sie ist, das ist aber jetzt schwierig, dass sie nach mehr Geld fragt. Mhm. Schwierig, anstrengend. Das sind Wörter, die dann fallen.
Karriere.
Ja.
Ja.
Genau. Und am schlimmsten wird es dann noch, wenn Kinder dazu kommen. Und dann noch das Thema Karriere, Rabenmutter versus jemand, der sich dafür entscheidet, zu Hause zu bleiben. Also ich denke halt, auch beide Modelle sind völlig fein. Also muss man einfach sich selbst schauen, wie man da gerne sein Leben gestalten möchte. Es gibt ja auch zig Mischvarianten. Ne? Man kann ja auch irgendwie, es ist ja nicht immer nur so schwarz-weiß, entweder Karriere oder Kind. Also ich finde allein diese Frage, Kinder oder Karriere, ne?
Ja. Kannst du schon mal sagen. Ja, das ist einfach schon, da spürt man richtig schon die Schwere, die auf Frauen einfach lastet. Weil Männer fragt man das nicht. Möchtest du Karriere machen oder Vater sein?
Absolut nicht. Würde kein Mensch auf die Idee kommen. Und bei Frauen ist es immer gleich entweder oder und vor allen Dingen völlig egal, wie du dich entscheidest, auch wenn du dich für ein Teilzeitmodell entscheidest mit einer unterschiedlichen Gewichtung oder so. Es kann ja 30-70 sein, es kann 50-50 sein, es kann 60-40 sein, whatever. Du machst es aber auf jeden Fall falsch. Es ist völlig egal, wie du es machst, du machst es falsch.
Ja, das stimmt. Glaubst du, dass es noch viele Frauen gibt, die auch ihr Geld nicht selber verwalten? Also ich kenne das so von der Generation meiner Eltern, dass da wirklich viele so auch im Umfeld waren. Also waren meine Eltern schon fortschrittlich, weil die hatten ein gemeinsames Konto. Und dann waren sie irgendwann noch fortschrittlicher, weil meine Mutter hatte irgendwann ein eigenes Konto. So, bei uns in der Familie wurde auch über Geld geredet. Aber ich kenne da echt auch Geschichten, wo ich denke, Halleluja, da wird mir wirklich schwarz vor Augen. Die hatten keine Ahnung, wie viel Geld ist überhaupt zur Verfügung. Also bei uns in der Verwandtschaft gab es auch einen Fall, die hat wirklich bis ins hohe Alter Haushaltsgeld bekommen und musste für alles fragen, was sie sich so nebenbei mal irgendwie leisten wollte. Glaubst du, dass es das heute auch noch gibt? Man kann sich das ja gar nicht vorstellen.
Ich würde sogar sagen, dass es wieder einen neuen Trend dahin gibt. Also gerade auch bei sehr jungen Frauen, wenn man so auf Instagram unterwegs ist, gibt es so einen Begriff, das nennt sich Wi-Fi from oder Wi-Fi off und dann wird der Partner verlinkt. Also Wi-Fi, also sozusagen, das ist ein bisschen so die Verniedlichungsform der Ehefrau im Englischen. Das scheint schon wieder so ein nächster Trend zu sein. Und ich denke schon, also vielleicht gestaltet es sich ein bisschen anders in den Formen. Also vielleicht hat man sogar ein Dreikontenmodell oder so oder ein gemeinsames Konto. Und vielleicht ist die Frage nicht mehr ganz so explizit. Vielleicht würde man es nicht mehr Haushaltsgeld nennen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dem heute auch noch so ist. Und wir haben es ja natürlich auch, bevor wir den Service gelauncht haben, auch die Zahlen dazu angeguckt. Und das Deutsche Aktieninstitut gibt ja auch immer jährlich neue Zahlen raus. Und demnach investieren aktuell ungefähr 13% der Frauen in Deutschland. Ein Bruchteil davon eben dann auch noch in den Kategorien ETFs. Hm. Noch weniger in Services wie unsere zum Beispiel. Und das zeigt ja auch, dass der andere Part, der viel größere Prozentsatz, ja eben noch nicht investiert. Und Investment gehört auf jeden Fall zu den Bausteinen eines ganzheitlichen Vermögensaufbaus. Und das zeigt ja wiederum, wie groß hier noch die Lücke ist und der Gender Wealth Gap ist. Und auch wenn wir uns das mal angucken, der Gender Wealth Gap weltweit beträgt 50% zwischen Männern und Frauen. Das heißt, Männer haben ungefähr im Durchschnitt 50% mehr Vermögen zur Verfügung. Und wenn man dann jetzt wiederum in viele Familien reinguckt, dann ist es eben doch oft auch er, der über die Immobilie entscheidet, über das Investment in die Immobilie. Aber es ist eben doch noch er, der Alleinverdiener ist. Mhm. Und weil sie ja ohnehin weniger verdient, vielleicht noch so ein bisschen auf Minijob-Basis.
Ne? Ja, es wird in dem, was rauskommt, oft zum Minijob, auch wenn das ganz ganz tolle Berufe sind, in denen man eigentlich auch ein gutes Einkommen hätte, wenn man nicht die Frau wäre, die nur Teilzeit arbeitet, weil sie noch die Kinder versorgt. Und wir versorgen Kinder ja nicht nur in den ersten 6 bis 7 Jahren. Wir versorgen Kinder, bis sie aus dem Haus gehen.
Genau. Ja. Und so wird dann eben aus dieser möglichen Teilzeitberufstätigkeit, aus der man vielleicht durchaus noch mehr machen könnte oder vielleicht auch nach den ersten 1, 2, 3 Jahren der Kinderbetreuung wieder mehr machen könnte, wird dann aber schnell das günstige Steuersparmodell. Ja. Dann heißt es nämlich dann noch schnell, Schatz, das lohnt sich doch nicht. Du willst doch eh mehr Zeit mit den Kindern verbringen, dann bleib doch zu Hause oder arbeite doch weniger.
Ja.
Und das ist natürlich ein sehr kurzfristiges Denken, also zumindest im Hinblick, als wenn sich jemand aus persönlichen Gründen dafür entscheidet, finde ich das total fein. Also ich kann total verstehen, dass man gerne viel Zeit mit oder mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen möchte. Ich denke, auch Väter möchten mittlerweile gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Ich denke, da passiert schon auch sehr viel in der Gesellschaft. Aber auch wenn man so ein ich sag jetzt mal, dieses Steuersparmodell nimmt, also das typische Ehegattensplitting, es gibt ja auch noch andere Varianten. Also er hält ja eine relativ, oder zumindest der Mehrverdiener, er hält ja eine relativ hohe Steuerrückerstattung.
Mhm.
Warum dann nicht zum Beispiel diese nehmen und für die oder denjenigen, der weniger bezahlte Arbeit leistet, aber zum Beispiel mehr unbezahlte Arbeit zu Hause leistet, in welcher Form auch immer. Also alleine auch das Managen der Schultermine, der Arzttermine der Kinder und so weiter ist hier organisatorischer Aufwand. Ich möchte nicht teilen. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, dass ich hier ein großartiges Team habe. Und warum nicht zum Beispiel dann diese Steuersparnis nehmen und für diejenige oder denjenigen, der unbezahlte Arbeit leistet, die unbezahlte Arbeit leistet, investieren und eben auch so Vermögen aufbauen.
Ja, das wird, glaube ich, einfach viel, viel, viel zu wenig gemacht. Jetzt sind wir über die Frauen und wie die mit Geld umgehen zu diesem Thema Altersvorsorge gekommen. Und auf eurer Website gibt es so einen schönen Satz: Investiere in deine Ziele, investiere in dich. Stichwort Altersvorsorge. Was glaubst du, wie ist es um die Altersvorsorge von Einzelselbstständigen? Man sagt ja heute nicht mehr Solo-Selbstständige. Ne? Wir haben jetzt einen ganz offiziellen Begriff. Wir sind Einzelselbstständige. Also wie ist es deiner Meinung nach, deiner Einschätzung nach, um die Altersvorsorge von Einzelselbstständigen bestellt?
Schlecht.
Oh, das ist aber eine kurze und knackige Antwort.
Ja, ich glaube, die wenigsten haben sich hier, ich kann es auch verstehen, ich sehe es ja jetzt auch aktuell an mir selber, als Angestellte ist man natürlich per se erstmal besser abgesichert. Man hat ein reguläres, regelmäßiges Gehalt, ehrlicherweise völlig unabhängig davon, zumindest über einen Zeitraum, einen gewissen Zeitraum, unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht die eigene Leistung ist. Ne? Sagen wir fair enough, vielleicht irgendwann erfolgt vielleicht dann die Kündigung oder eine Abmahnung, aber erstmal hat man ein sicheres, reguläres Gehalt. Das ist als Selbstständige nicht selbstverständlich. Ich bin als Angestellte, bin ich automatisch krankenversichert. Ich zahle automatisch in gesetzliche Rentenversicherung ein. Das sind alles Bereiche, die, vielleicht habe ich sogar als Angestellte noch eine betriebliche Altersvorsorge, wenn das Unternehmen etwas größer ist, auch eigentlich sehr häufig anzutreffen. Und das sind alles Bereiche, die ich mir als Selbstständige selbst aufbauen muss. Ich muss selbst darauf achten, dass ich meine Krankenversicherung überweise und bezahle. Ich muss mir selbst eine Form von, ich nenne es jetzt mal, von Altersvorsorge aufbauen. Das muss vielleicht gar nicht zwingend eine private Rentenversicherung sein. Auch Themen wie Rürup haben natürlich durchaus Vorteile. Sie werden dann immer schnell als Steuersparmodell wiederum verkauft, haben aber eben oft auch Nachteile. Und ich muss mir halt eben auch ganzheitlich so meine Vorsorge aufbauen. Und da ich ja als Selbstständige auch meistens erstmal damit beschäftigt bin, überhaupt erstmal mein Unternehmen, mein Geschäft aufzubauen, mein Business aufzubauen, sind das halt oft Themen, die dann hinten runterfallen. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Auch meine privaten Themen, auch meine privaten Finanzen, selbst meine privaten Supermarkteinkäufe stehen immer hinten an. Also als erstes kommt immer das Unternehmen. Und da muss man sich, glaube ich, mal wirklich in Ruhe mal ein Wochenende Zeit nehmen, sich mal hinsetzen, vielleicht mal seine Vorsorge, seine Finanzen sortieren. Ich glaube, Selbstständige fallen dann durch sämtliche Netze. Das muss man vielleicht auch nochmal so in aller Klarheit sagen. Völlig egal, wie gut ich als Angestellte bin oder nicht, ich bin gesetzlich versichert. Rentenversichert, krankenversichert, unfallversichert und so weiter. Das greift alles. Da greifen soziale Netze. Wenn ich arbeitslos werde, dann habe ich auch erstmal ein soziales Netz, nämlich Arbeitslosengeld. Ich kann mich erstmal in Ruhe neu sortieren. Wenn ich als Selbstständigen feststelle, mein Unternehmen funktioniert nicht, mein Geschäftsmodell, meine Idee geht nicht auf. Manchmal ist es so. Manchmal kommen eben Themen dazwischen, wie wir es letztes Jahr gesehen haben, die Covid-Pandemie.
Ja.
Vielleicht
Ja,
auch
immer
noch.
noch. Wir sind ja, also gerade die Solo-Selbstständigen, puh, wir sind ja da immer noch sehr gestraft von, ne?
Absolut. Und da sind natürlich dann auch Rücklagen schnell aufgezehrt. Und dann bleibt eigentlich kaum etwas an sozialem Netz. Und dann ist es ehrlicherweise umso wichtiger, oder für Selbstständige ist es umso wichtiger, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern und da einfach möglichst ganzheitlich zu versuchen, Vermögen aufzubauen.
Klare Ansage. Ab wann ist es zu spät dafür?
Nie, aber es ist natürlich umso besser, je früher ich starte. Also je früher ich starte, desto mehr kann ich bestimmte Vorteile für mich mitnehmen. Wir hatten vorhin das Thema Zinseszinseffekt. Langweilige Formel mit großer Wirkung, könnte man sagen. Hier ist es tatsächlich so, dass wenn ich sehr früh anfange zu investieren, ich durchaus mit sehr kleinen Beträgen, also schon 50 Euro oder 100 Euro monatlich, ich dann über eine Laufzeit von 20, 30 Jahren einfach mein Vermögen, also den Betrag, den ich eingezahlt habe, verdoppeln und verdreifachen kann. Und das wirklich mit einer sehr soliden, realistischen Rendite. Also bei ETFs sagt man so durchschnittlich 5 bis 6% Rendite sind durchschnittlich möglich. Das sind ja jetzt keine spekulativen Zahlen. Das heißt, ich gehe hier nicht in Risikoinvestments oder dergleichen. Und diesen Effekt kann ich natürlich für mich nutzen, desto früher ich starte. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach. Jedes Jahr, das ich investiere, erhalte ich einen Ertrag und der kommt halt auf meinen Anlagebetrag mit dazu. Und so wird es jedes Jahr ein bisschen mehr. Und man kann sich das vorstellen wie so eine exponentielle Kurve, die insbesondere nach hinten heraus, also so in ihrer letzten Kurve, exponentiell wirklich nach oben geht. Das soll aber nicht heißen, dass es irgendwann zu spät ist, damit anzufangen. Ich denke, lieber spät als nie. Und ich meine, bevor man dann vielleicht doch irgendwann mit so gar nichts dasteht, ja, dann fängt man vielleicht mit Anfang Mitte 50 an. Wir haben tatsächlich auch eine Kundin, die investiert jetzt mit 68. Da habe ich natürlich auch erstmal aufgehört und dachte mir so, ich hoffe, das wird jetzt nicht die Altersvorsorge. Und ja, das wird natürlich dann schon ein bisschen kritisch, mit 68 dann anzufangen, sich eine Altersvorsorge aufzubauen, war aber in dem Fall jetzt gar nicht so, sondern sie hatte einfach noch ein bisschen Geld und sie meinte so, ach ja, sie möchte das mal ausprobieren, sie findet die Idee von uns super und möchte da jetzt einfach mal einen Sparplan anlegen. So, ja, genau. Aber dennoch, also auch wenn man vielleicht in deiner Generation das Gefühl hat, es ist vielleicht jetzt schon ein bisschen spät, dann lieber sofort starten. Also es gibt einfach man ist nie zu jung und man ist nie zu alt. Ja, das Leben verläuft ja auch ehrlicherweise so, wie es verläuft, ne? Man hat manchmal nicht so die Zeit, nicht so den Blick für bestimmte Themen. Vielleicht hat man sich sein Leben auch anders vorgestellt, vielleicht mit jemandem aufgebaut. Das hat sich dann vielleicht irgendwann herausgestellt, dass das eben doch keine Zukunft mehr hat. Wie auch immer, Dinge verändern sich. Und ich glaube, dann ist es wichtiger, sich jetzt damit zu beschäftigen und nicht noch darüber Gedanken zu machen, es ist vielleicht zu spät, weil das ist es nie, sondern einfach dann jetzt starten.
Ja, wenn ich so auf meine Branche gucke, aus der ich komme, also Coaches, Berater, auch Trainer, das ist ja oft ein Quereinsteiger-Dasein. Also ich habe eine Handvoll in meinem Umfeld, die sind schon seit 20 oder 30 Jahren in der Branche, aber das sind wirklich wenige. Es waren ja auch die Frühen, die dann wirklich auch das Business so aufbauen konnten, dass sie davon dann auch leben konnten über so einen langen Zeitraum. Viele kommen ja woanders her. Das heißt, die meisten haben schon eine Angestellten-Tätigkeit. Das heißt, Altersvorsorge ist dann oft auch eh so ein Baukastensystem. Also bei mir ist das ähnlich. Ich habe halt sehr lange angestellt gearbeitet. Das heißt, ich habe schon einen Rentenanspruch erworben. Wenn ich da aber auf den Bescheid gucke, dann denke ich mir immer so, oh, lala, Mette. Das wird aber lustig, wenn du alt bist.
Ja, aber es ist wenigstens schon mal etwas. Also ich finde das Baukastensystem jetzt gar nicht so schlecht, weil immerhin ist es schon mal ein Starting Point. Und das macht dann vielleicht so ein bisschen oder mildert vielleicht auch so ein bisschen das Schreckmomentum ab. Ich bin Mitte 50 und möchte mich jetzt damit beschäftigen. Aber wenn man dann zumindest schon mal wenigstens also vielleicht auch geringen, aber zumindest einen Anspruch auf gesetzliche Rente hat, ja, dann sind es vielleicht, lass es vielleicht 300 Euro sein. Aber dann hast du schon mal einen Teil. Und dann kannst du vielleicht anfangen, über andere Bereiche weitere Elemente zu ergänzen. Und dann kommst du dennoch irgendwann auch wiederum auf einen Betrag, der sehr lebenswert ist. Und also wir geben tatsächlich, selbst unseren Studentinnen geben wir mit. Die Ausbildung kann man sich vorstellen wie so ein Fundament. Und auf diesem Fundament baue ich verschiedene Säulen auf. Und das war vielleicht mein früheres Gehalt als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin. Und jetzt kommt die nächste Säule, nämlich mein aktuelles Business, mein Honorar, meine Tätigkeit als Coach oder eben als Selbstständige. Und vielleicht habe ich dann dazu noch einen Versicherungsvertrag schon mal irgendwann früher abgeschlossen. Also dann kann ich auch nochmal in die Konditionen reingucken, ob das noch so Sinn macht, den weiterzuführen oder ob ich den vielleicht umschichte oder so. Aber wahrscheinlich, also viele haben ja da auch schon Verträge abgeschlossen. Dann kann man vielleicht darüber nachdenken, einen ETF-Sparplan einzurichten. ETF-Sparpläne sind immer ein sehr, sehr guter, leichter Einstieg in das Thema. Vielleicht habe ich eben auch schon aus dem Gehalt, aus meiner früheren Tätigkeit, einen Teilanspruch an gesetzliche Rente. Super. Mhm. Vielleicht habe ich sogar schon mal eine Rürup-Rente abgeschlossen, weil ich mich vielleicht als Selbstständige noch nicht so intensiv damit beschäftigt habe, aber dann vielleicht doch nochmal irgendwo bei einer Beratung war und mir das Thema mal angeguckt habe. Wenn ich schon einen Rürup-Vertrag habe, dann auch hier vielleicht nochmal in die Konditionen reingucken. Wir sind nicht die größten Fans davon. Aber weil also ich persönlich habe immer so ein bisschen ein Thema mit allem, was so Versicherungsverträge sind, weil diese meistens provisionsbasiert sind. Das heißt, auch zahlt man erstmal hohe Provisionen am Makler, dann ist man ja doch laufzeitgebunden. Das finde ich immer sehr schwierig, weil man oft nicht abschätzen kann, über die nächsten 10, 20, 30 Jahre kann ich diese Verträge eigentlich überhaupt bedienen. Und dann haben sie meistens nicht die besten Konditionen im Sinne von Kosten oder von Erträge, die sie erwirtschaften, also Rendite. Aber wenn man das schon hat, dann ist es trotzdem auch nochmal Bestandteil. Dann ist es halt ein Element, ein Teil in meinem Baukasten.
Nochmal 50 Euro im Monat, im Alter.
Richtig. Und das summiert sich aber am Ende des Tages. Mhm. Und dann kommen wir vielleicht doch wiederum auf einen guten Wert. Vielleicht auch ein gutes Thema Immobilie. Vielleicht habe ich es als Selbstständige sogar auch, selbst wenn ich merke, okay, ich bin jetzt Mitte 50, könnte auch so ein bisschen knapp werden. Keine Panik, wie gesagt, es ist immer besser anzufangen, als lange dann darüber nachzudenken, jetzt ist es vielleicht zu spät, lieber dann warten und mal so ein Wochenende nehmen und sich so ein bisschen die Finanzen, die eigenen Finanzen sortieren. Vielleicht schafft man es sogar noch, eine Immobilie zu aufzubauen, entweder für sich selbst, dass man dort drin leben kann, weil auch das, finde ich, nimmt viel Druck im Alter raus aus dem Thema, weil wenn ich Rente beziehe, keine hohen Mieten mehr zahlen muss, ja, sondern eben schon vielleicht möglicherweise eine abbezahlte Immobilie habe, auch wenn die vielleicht ein bisschen kleiner ist. Ich weiß, die Immobilienpreise im Moment sind, je nachdem,
wo man sucht. Das ist gerade echt ein übles Thema.
Ja, ich weiß, sie sind hoch. Aber vielleicht trotzdem noch mal ein Thema, was man sich angucken kann im Sinne von Vorsorge für später. Weil mit einer Immobilie, ich habe zumindest ein Dach über dem Kopf. Das kann mir dann so auch keiner wegen Eigenbedarf oder so kündigen. Und es ist ein Unterschied, ob ich eine Miete zahle, machen wir uns nicht vor, wir wissen ja auch, was wir so an Miete zahlen, oder ob ich einfach Wohngeld zahle von vielleicht 150, 200, 250 Euro. Kann man ja auch nochmal gucken, wie viel es unbedingt ungefähr wäre. Genau, und das ist einfach schon mal ein hoher Anteil an Fixkosten später, an denen ich reduzieren könnte. Mhm. Immobilie als Kapitalanlage ist auch eine gute Idee, weil das wäre quasi so ein zweites Einkommen, das ich mir aufbauen könnte. Hier ist allerdings auch Vorsicht geboten. Man kann Mieter nicht kündigen oder nur schwer. Das heißt, wenn man hier Pech hat, und da gibt es, glaube ich, auch genügend Beispiele für, dann ist man dennoch in der Verpflichtung, den Kredit zu tilgen, den man aufgenommen hat für diese Immobilie, aber gegebenenfalls zahlt der Mieter seine Miete nicht. Mhm. Hat man auch kaum eine Chance, an diese Miete ranzukommen. Also das ist kein ganz unkritisches Thema. Die Immobilie als Kapitalanlage könnte aber auch ein Baustein sein. Deswegen, ich würde eher auch erstmal mit einer Immobilie starten, die man selbst bewohnt. Und
spannend. Ja, da gibt es noch Leute, die genau das Gegenteil sagen, ne? Die sagen, ja, Immobilie lohnt sich nur, wenn du es vermieten kannst.
Also Immobilien, vor allem wenn ich es von der Rendite her betrachte, lohnt sich beides nicht mehr, weil dafür sind die Immobilienpreise zu hoch. Mhm. Also Immobilien haben sich mal finanzmathematisch von der Perspektive her, wie viel Rendite, wie viel Ertrag bringt es mir, haben sich mal früher, also weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder so, haben sich mal gelohnt. Aber heute aufgrund der niedrigen Zinsen und damit der extrem hoch gestiegenen oder stark angestiegenen Immobilienpreise, würde ich sagen, lohnt sich die Immobilie sowohl selbstbewohnt als auch als Kapitalanlage, also vermietet, nicht, also nicht aus der Perspektive der Rendite. Mhm. Aber wenn ich halt die Immobilie selbst bewohne, dann nehme ich mir einfach diese Verpflichtung für das Alter raus, dann eben eine Miete zahlen zu müssen von, naja, je nachdem, wo man jetzt lebt, 800, 1000, 1500, 1800 Euro im Monat. Das ist viel Geld. Wenn ich vielleicht einfach nur eine Rente bekomme von 800 oder 1000 Euro insgesamt, also mit dem Anteil der gesetzlichen, dann habe ich vielleicht noch die Rürup, dann habe ich vielleicht einen ETF-Sparplan, dann habe ich vielleicht noch eine private Versicherung gehabt oder was auch immer. Sagen wir mal so, ich hätte so ein kleines Bauchkastensystem und ich kriege vielleicht dann nur eine Rente später von 800 Euro. Wie will ich denn da eine Miete aufbringen von 800 Euro oder mehr? Ne? Und deswegen finde ich so die selbstbewohnte Immobilien gar nicht so unspannend im Sinne von Altersvorsorge. Nicht im Sinne von, womit kann ich am meisten Rendite machen? Also mit Immobilien macht man keine Renditen mehr. Da müsste man irgendwie super viel Glück haben, dass man das, ja, so eine ganz unterbewertete Immobilie in zentraler City-Lage bekomme, die man dann
in einem Hinterhof übersehen von allen. Das ist jetzt total spannend. Also das hat mir so auch noch keiner gesagt, dass die Immobilie mit Blick auf die Altersvorsorge wirklich eine coole Sache ist. Also liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben wir schon gelernt, es ist weder irgendwann zu früh, um anzufangen, also bei der heutigen Generation, die gerade heranwächst, sowieso nicht, aber es ist bei uns allen, egal wie alt wir sind, auch nie zu spät, um noch mit irgendwas anzufangen und Hauptsache, man macht irgendwas und startet mit irgendwas. Und du hast jetzt schon so oft gesagt, einfach mal ein Wochenende Zeit nehmen, um über die Finanzen zu gucken und sich mal klar zu machen, was ist eigentlich schon da für die Altersvorsorge und was könnten dann gute Ergänzungen sein. Und wenn man sich da nicht so sicher fühlt, gibt es ja gute Adressen, wo man sich mal hinwenden kann. Maria, sag mal, ich habe ja vorhin gefragt, gehen Frauen anders mit Geld um als Männer? Jetzt habe ich mir noch eine Frage notiert. Gehen Selbstständige anders mit Geld um als Angestellte?
Ich glaube auch. Ich denke ja, weil als, also ich beobachte zum Beispiel, dass Unternehmerinnen oder Selbstständige, die mit uns investieren, meistens ein höheres Risikoprofil auswählen. Ich denke, jemand, der ein Unternehmen gründet, der eine selbstständige Tätigkeit aufnimmt, der ist an sich schon risikoaffiner als zum Beispiel jemand, der vielleicht als Beamter oder Beamtin arbeitet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Klischee, aber ich glaube, wenn ich mir auch eine angestellte Tätigkeit suche, zum Beispiel in einem sehr großen Konzern, dann bin ich vielleicht doch auch sicherheitsbedürftiger oder orientierter auch. Das kann ja, also völlig wertfrei. Ja. Ich denke, es ist einfach eine Typsache. Von daher glaube ich, gehen Selbstständige schon auch etwas risikoaffiner mit dem Thema Geld um. Und ich denke, sie haben ein anderes Mindset. Also als Selbstständige lerne ich ja zu investieren, um eben auch in mich zu investieren, auch in meine Ausbildung zum Beispiel zu investieren, um damit natürlich auch ein besseres Geschäftsmodell aufzubauen, mehr Kunden zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren. Das ist eine andere Denkweise als Angestellte oder Angestellter, wo ich auch weiß, ja, ich habe jetzt hier meine 40 Stunden die Woche oder 38 oder vielleicht auch Teilzeit. Und wenn jetzt Feierabend ist, ist halt auch Feierabend, ne? Also dann gehe ich halt auch zum Sport oder so. Als Selbstständige würde ich dann eher denken so, ja, okay, ich weiß, ich muss jetzt hier noch diese 10, 15 E-Mails eigentlich machen, aber die Buchhaltung braucht auch noch die Rechnungen und dann steht da noch der andere Termin an und ich wollte ja eigentlich noch 3 Leute auf meiner Rückrufliste zurückrufen. Was priorisiere ich? Ich glaube schon, dass es generell eine andere Denkweise ist, die man sich zunutze machen kann. Also dann vielleicht eben auch das Thema Altersvorsorge anders denken. Dann vielleicht eben auch hier eher auf die Themen wie Investments setzen. Zum Beispiel ETFs oder vielleicht auch Aktien mit dazu nehmen. Vielleicht auch wirklich eher auf das Thema Immobilie statt vielleicht Versicherungen. Also ich bin, wie gesagt, nicht der große Fan von Versicherungen, weil da muss man sehr genau in die Details, in die Konditionen gucken, dass man dann dort auch wirklich Geld wieder heraus erhält. Mhm. Aber gerade für Selbstständige könnte auch das Thema eben investieren, wie ETFs oder Aktien interessant sein, aber eben auch das Investieren in eine Immobilie, weil das ist dann vielleicht auch eine Vorsorge. Mhm. Ich glaube, da kann man eine gute Mischung aufbauen. Und ich glaube schon, dass Selbstständige da anders herangehen und auch einen anderen Fokus setzen. Ja. Und auch mein Business ist ja auch ein Investment.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich glaube, ich stimme dir zu. Ich würde gerne Ergänzung machen. Ich glaube, dass das ein Lernprozess ist, dahin zu kommen, zu dieser Risikobereitschaft. Also ich bin ja selber aus einem Angestelltenverhältnis nach 20 Jahren rausgegangen. Das braucht einen Moment, bis man das so abstreift und bis einem klar wird, okay, das Geld ist nicht da, ich muss es trotzdem ausgeben. Es muss irgendwo, ich sage immer, im Gehirn muss so ein Schalter umfallen.
Glaube ich sofort.
Hast du das bei dir auch beobachtet? Also du warst jetzt nicht, du warst angestellt, aber du hast dich beruflich ja schon zumindest mit dem Thema auch beschäftigt.
Aber ich denke,
du hast ja den Schritt gemacht, auch in ein großes Unternehmen mit Angestellten, ne? Also.
Ja, in der Tat. Und ich denke, auch da bin ich in den letzten 2-3 Jahren total reingewachsen. Und ja, also da gibt es auch Themen, die mich vielleicht vor 3 Jahren so ein bisschen geschockt haben oder ja, wo ich dann dachte, oh mein Gott, was tun wir jetzt? Und es wurden ja auch viele Steine in den Weg gelegt. Es ist ja nicht so, dass Unternehmensgründung as easy as that is. Aber ich finde, man lernt total viel. Also ich würde es auf gar keinen Fall mehr anders machen. Ich würde sogar im Nachhinein sagen, ich hätte viel, viel früher gründen sollen. Das wäre das Einzige, was ich anders machen würde. Ich hätte viel früher noch diesen Schritt wagen sollen, obwohl es weniger an dem Wagen lag als an dem Geschäftsmodell, was mich selbst auch überzeugt hat und auch die Vision des Unternehmens. Und genau, das musste auch irgendwie alles zusammenpassen. Und ich denke, das fügt sich eben auch. Und ich denke, dass eben, wie ich glaube ich eher Anfang 20, Mitte 20 super viel und gerne gereist bin, habe ich einfach jetzt einen anderen Schwerpunkt. Ich reise ja immer noch gerne, aber es ist mir sicherlich weniger wichtiger, als zum Beispiel das Unternehmen aufzubauen. Und auch da wächst man, glaube ich, an seinen Herausforderungen und man wächst dann auch rein und auch in dieses Thema Risiko rein und man lernt eben auch. Und ich denke, das zeichnet Selbstständige und Unternehmerinnen auch aus. Ich hatte schon vorhin viel von Risiko gesprochen, aber es sind ja kalkulierte Risiken, die wir eingehen. Also keiner von uns, auch sicherlich nicht die, die uns hier heute zuhören, wir würden ja keinen Unsinn machen, wir würden jetzt nicht von irgendwo runterspringen oder so komische Sachen, ne? Aber wir gehen eben unternehmerische Risiken ein, ne? Und dabei achten wir aber schon auch sehr gut, also ich hoffe, auf unsere Gesundheit zum Beispiel. Wir achten ja auch gut darauf, dass wir unser unternehmerisches Handeln, unsere selbstständige Tätigkeit auch in Balance bringen mit unserem Privatleben zum Beispiel, weil gerade auch als Einzelselbstständige gibt es ja dann nur mich und sozusagen diese eine Arbeitskraft und diese eine Ansprechperson und das ist ja nochmal anders, da muss ich ja auch diese Arbeitskraft auch anders schützen. Und ich glaube, da sprechen wir auch eher von. Ich glaube schon, dass man das Thema Risiko durchaus reinwächst. Und ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass ich den auch immer noch durchlaufe. Mhm. Man lernt ja nie aus.
Das stimmt. Das stimmt. Ein Thema habe ich noch, da würde ich gerne noch mit dir drüber sprechen. Glaubst du, dass viele Menschen mit Glaubenssätzen und Geldblockaden durch die Welt laufen?
Ja.
Also mit so Vorstellungen von Geld, die einfach auch die Wahrnehmung dann so ein bisschen verschieben und wo man sich dann vielleicht nicht traut oder also auch so Vorstellungen über, wie sind Menschen, die Geld haben und wenn ich investiere, dann habe ich ja irgendwann, das ist ja das Ziel und will ich so sein und begegnet dir sowas in deiner Arbeit?
Ja, und ich würde sagen auch insbesondere Frauen.
Okay.
Einfach weil Frauen sehr früh vermittelt bekommen, über Geld spricht man nicht, und Menschen, die Geld haben, sind total unsympathisch. Also Männer mit Geld werden als positiv assoziiert. aber sie, die erfolgreiche Selbstständige, die erfolgreiche Unternehmerin, kritisch. Das will man eigentlich nicht so gerne sehen. Mhm. Und ich denke, da gibt es super viele Blockaden. Oder was heißt Blockaden? Aber ich glaube, da gibt es sehr viele schwierige Glaubenssätze und sehr viele, ist schon eine Frage des Mindsets, weil wie will ich denn auch als Selbstständige oder als Coach mein Honorar kalkulieren oder verhandeln? Und wie möchte ich das festlegen? Also wie, und ich glaube, da muss man sich auch vor Augen führen, das ist ja, also mein Wert. Ja. Also wenn ich so ein Honorar ausspreche, das ist ja wirklich, das ist ja auch eine Wertschätzung meiner selbst und meiner Arbeit. Und gerade auch in diesem Bereich, der, also das Schwierige bei Coaching ist natürlich, dass es kein geschützter Begriff ist und dass es dafür quasi keine Zertifizierung gibt, keine unabhängige Qualitäts, ich sag jetzt mal Einstufung.
Ja, und auch keine Stundensatztabellen wie bei Architekten oder sowas, ja, wo man einfach nachgucken kann oder Designern, die können sagen, guck mal hier, das ist der Regelsatz dafür. Das gibt's bei uns halt nicht. Ja, und ich genau. glaube auch, Frauen sind da, also in meiner Branche, ich erlebe es sehr, sehr häufig, Frauen fragen sich öfter, kann das Gegenüber das bezahlen? Also da ist der Fokus ist nicht, was ist die Leistung wert, sondern kann das Gegenüber es bezahlen?
Das kann ja eigentlich in dem Moment völlig egal sein, weil das ist ja nicht die Frage, die ich mir stellen muss, sondern wie viel ist meine Leistung wert? Hm. Welche Wertschätzung mir gegenüber möchte ich, dass erbracht wird, dass diese erbracht wird, weil in so einer, also wenn ich als Coach gut bin oder auch als Selbstständige gut bin, egal in welchem Bereich, dann fließt ja nicht nur in der Regel diese eine Stunde oder diese drei Stunden, die ich mich mit einer Kundin, einem Kunden zusammensetze oder die ich, diese drei Stunden, die ich tätig werde, fließen ja nicht nur diese drei Zeitstunden ein, sondern eben auch drei oder 30 Jahre Ausbildung und Erfahrung. Und ich denke, das muss man auch immer berücksichtigen. Mhm. Natürlich kann ich vielleicht als absoluter Beginner, wenn das so mein erster Referenzauftrag ist, oder auch vielleicht noch mein zweiter, dritter Referenzauftrag, kann ich da vielleicht auch Abstriche machen. Sollte vielleicht auch das nicht kostenfrei anbieten, fände ich auch schwierig. Aber wenn ich vielleicht Neuling bin oder so, kann man das nochmal anders bewerten als jemand, der eben schon einige Jahre in dem Business ist. Wie gesagt, das Schwierige ist immer so auch dieses Qualitätskriterium. Das macht es halt für Außenstehende dann immer auch erstmal schwierig, das zu beurteilen. Aber ich glaube, wenn man eben über Honorargestaltung nachdenkt, dann muss man auch wirklich berücksichtigen, aber es fließt eigentlich alles an Leistung, an Erfahrung und an Wissen und an Ausbildung da hinein. Und ich finde, eine spannende Frage an der Stelle ist auch immer, gerade für die weiblichen Selbstständigen, was würde denn ein männlicher Kollege an dieser Stelle aufrufen?
Ja, sehr spannend. Auch da ist der Unterschied ja durchaus gegeben. Wir reden ja nicht nur im Angestelltenverhältnis ja. davon, dass Gehälter für Männer und Frauen unterschiedlich hoch sind. Auch Honorarsätze sind unterschiedlich ja. hoch. Ob Ganz das ein Speaker ist, ob das der Coaching-Satz ist, ob das ein Trainergehalt ist, also das auch da, und darüber sind sich viele nicht bewusst, geht es sehr stark auseinander. Eine Beobachtung, die ich auch gerne mache oder häufig mache, ob ich die gerne mache, weiß ich gar nicht. Frauen machen mehr Tauschgeschäfte.
Ja, warum?
Naja, weil die können sich das gerade nicht leisten. Dann mache ich mit dir ein Tauschgeschäft, dann kriegt die meine Leistung, dafür kriege ich was von ihr. Ich bin immer so hin und her gerissen zwischen, ja, das kann man auch mal machen und eigentlich ist es Selbstbetrug.
Richtig. Und deswegen war mein Warum auch eher rhetorischer Art. Warum mache ich das? Warum würde das ein Mann machen? Ich glaube, würde das ein Mann machen, ist immer auch eine gute Frage, wenn man sich selbst solche Fragen stellt. Würde ein Mann so ein Tauschgeschäft eingehen? Ja klar, wenn es der beste Kumpel ist, die beste Freundin ist, kann man das vielleicht mal ausnahmsweise machen, aber eigentlich muss es nicht unbedingt sein. Wie viel Honorar würde ein Mann verlangen? Welche Kosten würde er mit einpreisen? Würde er dann die Reisekosten selbst übernehmen oder sollte ich die mit in Rechnung stellen? Ich glaube, das ist ein guter Frageansatz, um mal so dieses Mindset zu shiften. Und vielleicht kann man, ich glaube, das ist auch generell nicht unspannend, sich auch mal mit Männern darüber auszutauschen, weil die ganz selbstverständlich ganz andere Zahlen aufrufen.
Ja, das stimmt. Also, ich habe jetzt schon so die weiblichen Stimmen im Ohr, die sagen, ja, aber wir wollen doch nicht wie die Männer werden.
Müssen wir ja auch nicht. Aber wir müssen uns ja nicht unter Wert verkaufen. Und es geht ja auch um die Wertschätzung meiner eigenen Person und meiner eigenen Leistung. Wie gesagt, wenn ich das zum allerersten Mal mache, wenn ich gerade Anfang 20 bin, meine Ausbildung als, ich sag jetzt mal, als Webdesignerin, Grafikdesignerin gerade abgeschlossen habe, vielleicht 2, 3 Jahre Ausbildung, ich weiß nicht genau, wie lange die Ausbildung dort sind, und das ist meine erste Kunde oder meine erste Kundin, ja, okay, dann gehe ich gleich, dann steige ich vielleicht ein bisschen niedriger ein, aber nicht nach einigen Jahren Berufserfahrung. Und das heißt ja nicht, dass man plötzlich männliche Charakterzüge mit annehmen muss. Aber ich kann mir doch meines eigenen Wertes bewusst sein. Das ist ja auch eine Form der eigenen Wertschätzung. Weil, also wir sagen bei uns auch gerne, weil du mehr verdienst, auch im doppelten Sinne. Also nicht nur monetär oder finanziell mehr verdienst, sondern weil du es eben auch als Mensch, als Person wert bist.
Okay, ja, sehr schön. Ach, vielleicht ist der Appell, dass wir uns an der Stelle die Männer einfach mal zum Vorbild nehmen und so ein bisschen vielleicht auf eine dreistere Art für uns aus unserer Perspektive da einfach mal an dieses Thema rangehen, ob das Honorar ist oder was wir für uns einfordern oder dann im Letzten auch die Altersvorsorge. Ach, großartig. Maria, zum zweiten Mal ist die Zeit verflogen. Ich glaube, noch mehr als beim ersten Interview. Ich finde es großartig. Und zum Ende gibt es ja immer 3 Fragen an meine Interviewpartner und Partnerinnen. Die erste Frage ist, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung?
Kaufe mir jetzt, ich habe mir ein Buch bestellt, das heißt Hacking Growth. Geht das? Geht ein Buch?
Es kommt aber gleich auch noch eine Frage zum Thema Bücher, aber ich persönlich bin der Meinung, Lesen bildet, und ich verwende oft den Hashtag Lesen bildet. Also von daher, ja, geht durch. Welches Thema ist das denn, mit dem du dich dann befasst?
Genau, also wir sind ja gerade sehr mit dem Thema Marketing auch beschäftigt, und ich habe mir jetzt ein Buch gegönnt und hole das dann jetzt gleich nach dem Podcast auch ab. Das heißt Hacking Growth, und beschäftigt sich also auch mit so Marketing-Hacks und eben auch mal ein bisschen kreativer im Marketing zu denken, und ist ein Buch von Sean Ellis. Im Original im Englischen, gibt es aber auch auf Deutsch.
Ah, okay, gut. Dann, also das liest du ja noch nicht. Das wird ja erst abgeholt gleich, wie wir gehört haben. Ja,
das wird meine Weiterbildung für heute Abend oder für die nächsten Tage.
Genau. Marketing ist das aktuelle Weiterbildungsthema. Und was liest du zurzeit? Liest du auch im Privaten, oder bist du so eine Sachbuch-Aufsaugerin?
Also am liebsten lese ich tatsächlich andere inspirierende Geschichten von Gründerinnen und von Gründern. Gerne auch Fokus auf Gründerinnen. Mhm. Da ist ehrlicherweise die amerikanische Literatur sehr dankbar, weil die Amerikaner schaffen es, gibt viel Kritik zu den USA, stimme ich zu, aber die Amerikaner schaffen es in ihrer Literatur zumindest sehr schön, Wirtschaft auch anschaulich zu machen und hier auch Wirtschaft mit Motivation zu verknüpfen und auch Personas vorzustellen und spannende Persönlichkeiten vorzustellen. Tatsächlich kommt aber mein aktuelles Lieblingsbuch, was sozusagen auf meinem Nachttisch liegt, kommt aus den UK, und zwar auch von einer Gründerin, Maria Hatzestefanis, die ein Kosmetiklabel gegründet hat. Und das Buch nennt sich How to be an Overnight Success. Ich lese es tatsächlich auch wieder auf Englisch, gibt es aber auch auf Deutsch, das Buch. Und natürlich gibt es keinen Overnight Success, sondern sie beschreibt dann einfach sehr, sehr schön und auch schon direkt auf der ersten Seite. Die Presse hat sie dann irgendwann umjubelt für ihren Overnight Success und wie schnell das gegangen wäre und wie beeindruckend. Und sie meinte so, yeah, my Overnight Success took 18 years. Also 18 Jahre hat sie für diesen Overnight Success gebraucht. Und allein das finde ich so mega motivierend, weil es halt auch so echt ist, ne? Wie viel, ich glaube, jede Selbstständige kennt das, wie viel Arbeit wir da reinstecken.
Ja, und wie viel Zeit es braucht. Ja, wie viel Zeit es braucht. Wir schaffen es nicht in 2 Jahren oder nur in Ausnahmen. Also das braucht einfach. Super, das ist eine tolle Empfehlung. Vielleicht können wir das auch in die Shownotes setzen, wenn du mir gleich den Namen nochmal sagst. Meine dritte Frage ist, liebe Maria, was wünschst du dir für die Welt?
Die Frage hatten wir schon bei unserer ersten Aufnahme, und die würde ich gerne die Antwort wieder direkt aufgreifen. Ich wünsche mir ein toleranteres und respektvolleres Miteinander. So weniger andere Menschen, verurteilen, beurteilen, ehrlicherweise, wie jemand anderes lebt, ob das jetzt Mütter sind oder Karrierefrauen. Es geht uns nichts an, es ist nicht unser Leben. Wir dürfen uns nicht anmaßen. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn sich jemand anmaßt, darüber ein Urteil zu fällen. Aber es führt dann natürlich dann auch hin zu Gewalt gegenüber Frauen. Also einfach auch hier mehr Toleranz, mehr Freiheit gegenüber und mehr respektvollen Umgang und auch insbesondere, weil wir ja auch viel, viel mit Frauen zu tun haben und mit Kundinnen und Interessentinnen. Ich bin da teilweise geschockt, was sie teilweise schon miterlebt haben. Und wir versuchen uns natürlich auch sehr einzubringen, das Thema Female Empowerment. Und auch da sehen wir einfach oft, Geld ist Macht. Und sobald Frauen eben über Geld verfügen, können sie auch selbstbestimmt Entscheidungen treffen. Aber solange sie eben nicht selbst über Geld verfügen, müssen sie teilweise ganz furchtbare Dinge mitmachen. Das glaubt man gar nicht. Wir leben hier in Deutschland, wir leben im 21. Jahrhundert. Und da würde ich mir einfach viel mehr, ja, viel mehr Respekt gegenüber Frauen und auch Menschen im Allgemeinen wünschen und hoffen, dass sich da die Welt ein bisschen dem Besseren wendet.
Ach, schön. Ja, da stimme ich dir zu. Mache ich mit. Ja, liebe Maria, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, für den schönen Talk, den wir hier zum Thema Geld und Finanzen und Altersvorsorge und überhaupt hatten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann empfehlt doch gerne sowohl die Folge, denn die hat ja ein sehr spezielles Thema, als auch den Podcast weiter. Hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar, damit wir ein bisschen mitbekommen, zu welchen Gedanken euch das Thema anregt, und hinterlasst uns ein Like. Liebe Maria, ich danke dir ganz herzlich.
Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und das tolle Gespräch.
Ja, super. Auf ganz bald, und unseren Hörerinnen und Hörern rufe ich wie immer ein fröhliches Auf Wiedersehen zu. Das war Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.